Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maulwurf der Vernunft. Ihr hört uns gerade auf 93.0 MHz oder als Podcast. Wundert euch nicht über komische Pausen, wenn ihr es als Podcast hört. Da spielen wir dann im Radio unsere Musik ab. Die ist aber auch verlinkt in der Beschreibung vom Podcast. Genau, wir werden uns heute mit ein weiteres Mal mit dem Thema psychische Belastung beschäftigen. Ich sage ein weiteres Mal, weil wir das letzte Sendung schon behandelt hatten, das Thema, aber auf eine andere Weise. Und zwar ging es letzte Sendung so ein bisschen darum, wie hängen so psychische Belastungen und Kapitalismus zusammen. Und heute wollen wir uns eher ein bisschen damit beschäftigen, okay, wie kann man Psyche politisieren, beziehungsweise was ist ein cooler, solidarischer, linker Umgang damit. Genau, darum wird es heute gehen. Und dann habe ich jetzt erstmal eine Frage eigentlich an euch beide, nämlich könnt ihr nochmal so ein bisschen zusammenfassen, worum es so in der letzten Sendung grob ging, beziehungsweise was so der Endstandpunkt von der letzten Sendung war?
Letztes Mal haben wir über verschiedene Dinge geredet. Ich glaube, zuerst über die Pathologisierung von psychischen Problemen, also dass psychische Probleme oder Belastungen eher als so eine biochemische Dysfunktion angesehen werden, also als irgendwie was Natürliches oder was irgendwie so vielleicht vererbbar ist oder im Menschen selbst steckt, dass das dadurch halt eben pathologisiert wird, also irgendwie der Debatte über irgendwie gesellschaftlicher Bedingtheit von solchen psychischen Belastungen halt dann auch entzogen wird. Genau, und damit einhergehend auch, glaube ich, so ein bisschen diese so eine Privatisierung von so psychischen Problemen, also dass das Individuum dafür halt zuständig ist und dann eben damit klarkommen muss, beziehungsweise dass diese Belastungen halt auch individuell gelöst werden, das so als quasi so ein bisschen hegemonialer Umgang mit irgendwie psychischen Belastungen oder Stress. Genau. Und haben auch so ein bisschen über die kritische Psychologie geredet, genau, wo es so und über das Konzept der Handlungsfähigkeit geredet. Da empfehle ich euch dann die letzte Sendung euch anzuhören. genau. Und haben aber auch über so verschiedene Therapieformen geredet und inwiefern die sinnvoll oder nicht sinnvoll sein können. Genau, eigentlich haben wir es auch mit dem Thema jetzt beschäftigt, weil wir Marc Fischer gelesen haben. Dazu haben wir auch eine Sendung gemacht, die ich euch empfehlen, reinzuhören. Genau, Marc Fischer zeigt in seinem Buch Capitalist Realism auf, wie stark verbreitet eigentlich irgendwie Depressionen sind oder psychische Belastungen und sagt, das müsste man eigentlich halt politisieren. Oder das muss irgendwie genau Teil einer linken Strategie sein, dagegen anzukämpfen. Und genau, er sagt, glaube ich, irgendwann ungefähr sowas wie, es ist quasi eine fast schon eine Krankheit, Jugendlicher in Großbritannien zu sein. Und jetzt gerade zum Beispiel gab es auch Zahlen dazu für Deutschland zu so psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, beziehungsweise von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die befragt wurden. Und da gibt auch so fast die Hälfte an, dass sie Stress erleben, dass sie antriebslos sind, ein Drittel gibt es an, mehr als ein Drittel, dass sie erschöpft sind und auch ein Drittel gibt an, dass sie irgendwie Depression und Niedergeschlagenheit leiden. Und das ist auch eine krasse Zahl, irgendwie 13%, 7% haben sogar Suizidgedanken. Und genau, das ist halt irgendwie ein Zustand, der, wie ich schon gerade erzählt habe, oft irgendwie so gar nicht behandelt wird, sondern eher dann individualisiert wird, dass sie, genau, und nicht als gesellschaftliches Problem erachtet wird. Und deswegen haben wir genau uns auch mit dem Thema beschäftigt und wollen auch heute dann zum einen darauf eingehen, wie man das politisieren kann als Linke, dieses Thema behandeln kann, psychische Gesundheit und oder psychische Belastung. Genau, das zum einen, und zum anderen aber auch uns die Frage stellen, wie was für Muster oder Strukturen es in linken oder linken Strukturen gibt, also oder Organisationen, die dazu führen, dass auch da irgendwie Leute überfordert sind, überlastet. Genau, und wie man da, ja. Vielleicht will er von euch dann einfach dazu was sagen.
Ja, ich kann mal anfangen. Genau, also Teil der Beschäftigung mit dem Thema kam auch daher, dass wir so in der eigenen Gruppe auch die Erfahrung gemacht haben, dass es Leuten immer auch wieder zeitweise schlecht geht, dass irgendwie Überforderung da ist, dass irgendwie, genau, man mit der eigenen Motivation super doll zu kämpfen hat und so und oft auch selbst daran gescheitert sind, damit irgendwie so einen guten Umgang zu finden, also einen guten Umgang im Sinne von, dass man es als Gruppe real schafft, so einzelnen Mitgliedern zu helfen, dass es ihnen besser geht, aber auch gleichzeitig eben irgendwie so die Funktionalität der Gruppe aufrecht zu erhalten. Und genau, das soll heute auch quasi eine zentrale Frage sein, von wegen, okay, wie schafft man es innerhalb von linken Strukturen auch, psychische Krisen von einzelnen Mitgliedern aufzufangen?
Ich finde es schon noch auffällig, dass so vielleicht auch vor allem so in linken, weiß nicht, in linken Kreisen oder so, es viel, also verhältnismäßig viel zu so psychischem Struggle und sowas kommt. Und da fand ich es jetzt irgendwie mal interessant, also könnt ihr ein bisschen beschreiben, warum ihr glaubt oder woher das kommt? Also was ihr glaubt, woher das kommt?
Ja, ich glaube, es hat schon auf jeden Fall irgendwie verschiedene Gründe. Genau, ich glaube halt, einerseits ist ein Aspekt, dass halt, keine Ahnung, viele Leute, die linke Politik machen, halt gleichzeitig schon auch irgendwie noch Lohnarbeit nebenbei machen oder Studium nebenbei machen und allein dadurch einfach die zeitliche Belastung hoch ist. Also wenn es erstmal irgendwie viel zu tun gibt, dadurch ist Stress da und natürlich auch Leute innerhalb von linken Strukturen nicht frei von so neoliberaler Ideologie sind. So, ne? Also von so, keine Ahnung, was ich auch bei uns in der Gruppe irgendwas feststelle, ist, dass eben so die, schon so ein doller Leistungsanspruch irgendwie herrscht, von wegen, okay, es gibt super viel zu tun und es gibt ja auch real super viel zu tun. Ne? Die Verhältnisse sind scheiße und man hat irgendwie ein dringendes Bedürfnis, viel dagegen zu machen. Genau, und das wirkt sich dann natürlich, keine Ahnung, bisschen klassisch vielleicht sogar wie so Stress am Arbeitsplatz, halt so Stress in Politgruppen vielleicht. Genau, und was auch irgendwie durch so dieses ganze Ding von revolutionäre Disziplinen, bla bla bla, verstärkt wird.
Ja, was ich auch irgendwie so in der verschiedenen Gruppen schon irgendwie erlebt habe, dass man so ein sehr funktionales Verhältnis hat, so zu dem, was man macht. Also dass es immer darum geht, irgendwie genau, welche quasi, im Endeffekt können wir uns auch Projekte nennen, so man dann als nächstes verfolgt oder genau, was und sich dann sehr stark nur darüber auch kennt oder irgendwie nur es geht, also jedes Gespräch oder so sehr nur um die politische Arbeit sich dreht und weniger auch darum, keine Ahnung, wie es einem geht, was gerade eigentlich so die Kämpfe sind oder die Probleme sind, die man hat. Genau, das auch so ein Problem ist aus manchen irgendwie linken Gruppen, die vielleicht so theoretisch schon sich mit dann so Care-Arbeit und irgendwie so den Problemen auseinandersetzen und so. Oder also sich dessen bewusst sind eigentlich auch von diesem Problem, aber es dann trotzdem oft nicht, genau, also im Kontext der Gruppe immer nur über, genau, sehr funktional über die Arbeit, die politische Arbeit selbst geredet wird und da dann auch wenig Raum ist, irgendwie gemeinsam auch über Probleme zu reden und die Lösung dafür zu finden.
Ja, ich hatte im Vorfeld noch einen Artikel gelesen, war auch so, da kommen wir, glaube ich, später noch drauf zu sprechen, von einer Gruppe aus Frankfurt. Und da finde ich auch ein Zitat drin, was ich gleich gerne kurz vorlesen würde, was ich finde noch einen anderen Aspekt sehr gut beschreibt. Und zwar schreiben sie dort: Die Einsicht darin, dass wir etwa sexistische Schönheitsideale oder das kapitalistische Leistungsprinzip als unemanzipatorisch ablehnen, ändert noch lange nichts daran, dass unser vermeintliches Scheitern daran uns enorme psychische Probleme bereiten kann. Also ne, man ist selber halt nicht frei von der Leistungsideologie, die man auch auf sich selbst projiziert und auch von so, in Anführungszeichen, dämlicher Ideologie, so, ne, die nicht was mit Leistung zu tun hat oder so, also Schönheitsideale, so wie das ansprechen. Ja, okay, keine Ahnung, ob dämlich ein sinnvolles Wort ist. Na egal. Genau. So, ne? Also man scheitert quasi daran und auch dieser Widerspruch selbst kann sehr schwer auszuhalten sein und wird dadurch potenziell tabuisiert. Also ne, quasi das Scheitern an diesen Ansprüchen schon an sich ein Problem ist, man sich es aber nicht mal eingestehen möchte, dass einem diese Scheidung Probleme bereitet, weil man als Linke genau diese Ansprüche eigentlich ablehnt. Ja, das fand ich auf jeden Fall auch gut beschrieben.
Ja, und auch so diese, so dann damit einhergehend, vielleicht Selbstdarstellung von so, davon, dass man gerade klarkommt oder irgendwie super sehr viel macht und irgendwie, also quasi ist sehr schnell in so eine Selbstdarstellung von irgendwie, dass man ja sich sehr viel Aufopferung oder so oder sowas macht und wer ist quasi die Person, die am meisten macht oder so, dafür auch Respekt irgendwie vielleicht bekommt oder so, keine Ahnung, was weiß ich. Das auch problematisch ist, glaube ich, so, dass auch so viel um so, also diese Repräsentation oder dieses so Status so ein bisschen noch damit einhergeht. Genau, wer jetzt irgendwie die beste Praxis oder viel Praxis macht oder so. Wo dann vielleicht eigentlich, wenn man so mal genau dran hinschauen würde, man vielleicht mal gucken müsste, dass man vielleicht weniger macht, aber dafür halt vielleicht irgendwie besser, also irgendwie sich genau überlegt, was man macht und irgendwie auch sich in Gruppen darüber überlegt, so was, genau, was, wozu ist man gerade irgendwie quasi handlungsfähig oder so, keine Ahnung. Ja,
ja, ich glaube, so man kann einfach zusammenfassend auch sagen, also so an sich ist dieses Problem ist sogar bekannt, so dass es irgendwie in linken Gruppen voll, also schon viel Druck gibt, irgendwie aktiv zu sein und irgendwie, keine Ahnung, wahnsinnig viele To-Dos, was du auch schon vorhin meintest, so wahnsinnig viel Zeug zu tun, dass deswegen so emotionales oder psychisches so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird, aber auch von einem selbst. Genau, dass das irgendwie nicht aufgefangen wird. Also selbst irgendwie, keine Ahnung, es gibt, was weiß ich, selbst wenn es irgendwie Reflexionsrunden gibt oder an sich der Anspruch an die Gruppe da ist, so sich mehr damit zu beschäftigen, würde ich sagen, klappt das einfach in der Realität nur in seltenen Fällen.
Warum, ich glaube, wir oder auch das Thema vielleicht ein bisschen in der Diskussion war, ist auch so, war mehrere Artikel im AK zur psychischen oder zu, ich weiß nicht, wie ist der Titel, zum Thema Wahnsinn, also oder so haben sie es genannt, genau. Und da gibt es auch einen Artikel von David Ernesto Garcia Döll, der darauf eben eingeht, auch so Probleme in linken Gruppen mit dem Umgang mit Depressionen. Und er zitiert halt, glaube ich, so eine Antifa-Gruppe aus Wien, die genau, die sich in der Auflösung die sich aufgelöst hat und dann geschrieben hat, ich zitiere, polemisch ausgedrückt war und ist, wer die Organisationsform in der autonomen Antifa erfolgreich überstanden hat, für den Arbeitsmarkt perfekt vorbereitet. Angeeignet wurden sich Konkurrenzfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, Teamfähigkeit, Organisierungskompetenz, Leistungsfähigkeit, projektförmiges Arbeiten, Klammern Kampagnenarbeit, Kreativität, die Akzeptanz einer nicht vorhandenen Trennung von Arbeit und Freizeit, sowie das in Kauf nehmen schlechter, in Klammern keiner, Bezahlung. Das finde ich irgendwie spannend, so dieser quasi die Parallele von so Arbeitswelt und Politarbeit. Auch vor dem Hintergrund, was du gerade gesagt hast, so dass man eigentlich so einen Anspruch hat, richtig Politarbeit zu leisten, aber man eigentlich dann vor den Widersprüchen auch scheitert, die es dann nicht gibt, sodass erstmal, keine Ahnung, die Situation der gesellschaftlichen Linken gerade nicht so gut ist, dass man irgendwie, dass es sehr schwierig ist, gerade das zu tun, neben Lohnarbeit oder Studium oder was auch immer. Und das ja auch so ein in der kritischen Psychologie auch über die Arbeitswelt auch ähnlich geschrieben wird, also dass zum Beispiel dieser Anspruch an Flexibilität und Autonomie und Kreativität, den es in der Arbeitswelt ja auch gibt, der aber nie eingelöst wird oder so, den, also weil das auch zu so einer Diskrepanz führt von so, was sind eigentlich meine Erwartungen oder meine Hoffnungen und was passiert tatsächlich, und dass das irgendwie auch in so Depressionen enden kann oder in so psychischen Belastungen und Stress.
Ja, genau, also es wird halt irgendwie klar, dass man sich auf jeden Fall mehr mit dem Thema noch auseinandersetzen muss, als es derzeit der Fall ist. Und genau, also weil real diese Leistungsansprüche in linken Gruppen dazu führen, dass Leute massiv psychischem Struggle haben und dadurch halt auch aus den linken Gruppen teilweise austreten.
Ja, einen anderen Aspekt, den ich in dem Zuge auch noch sinnvoll oder interessant finde, weil wir ja auch darüber gesprochen hatten, dass halt auch linke Leute nicht frei von neoliberaler Subjektivierung sind, dass halt auch in so linken Kontexten so eine Form von neoliberaler Selbstdarstellung teilweise eine relativ wichtige Rolle spielt. So, ne? Also einerseits innerhalb von Gruppen so, okay, wer macht eigentlich wie viel? Und da habe ich manchmal tatsächlich so das Gefühl, dass es fast schon so ein bisschen zum guten Ton gehört, zu sagen, wie gestresst und wie fertig man ist. Und damit will ich Leuten gar nicht absprechen, dass die real irgendwie gestresst und fertig sind oder so, aber es ist irgendwie so, ich hatte mal angefangen, immer darauf zu achten, bei so Reflexionsrunden, auch in so größeren Plänen, dass einfach jede Person sagt, die ist irgendwie gestresst und mir auch selber aufgefallen ist irgendwann, ich sag das auch irgendwie immer, auch wenn es eigentlich gar nicht stimmt und dann habe ich irgendwann angefangen, das zu lassen. Naja, egal, auf jeden Fall, genau, so diese Selbstdarstellung und halt auch innerhalb dessen alle wissen, allen geht es irgendwie so halb gut, weil Verhältnisse sind scheiße und alle haben viel Arbeit zu tun und so, dass gerade so dieses, ja, das halt so eine Spezifik auch von Selbstdarstellung ist, neben natürlich irgendwie auch zentralen Aspekten von so innerlinken Grabenkämpfen oder so, wo dann teilweise Diskussionen geführt werden oder Kämpfe geführt werden, die eigentlich gesamtgesellschaftlich betrachtet total sinnlos sind, aber Leute also sich daran halt real aufreiben und das dann quasi auch so eine Form von Bullshit-Auseinandersetzung ist, die dazu führt, dass Leute gestresst und viel Arbeit haben und irgendwann aussteigen oder so, die aber eigentlich total unnötig waren oder so.
Nur kurz zu dem Punkt mit dem Gestresstsein, das stimmt voll, das habe ich auch bemerkt. Aber andersrum führt es auch wieder dazu, dass zum Beispiel ich manchmal, glaube ich, irgendwie mich fast nicht traue zu sagen, wenn ich gestresst bin, wenn ich aber an sich wirklich gestresst bin, weil ich das Gefühl habe, die Gründe, warum ich gestresst bin, sind viel zu wenig oder unrelevant oder sowas. Weil andere Leute eigentlich viel, viel, viel mehr Shit noch irgendwie haben, der sich gerade belastet oder sowas. Und ich dadurch das Gefühl habe, so, okay, yo, mein psychischer Struggle oder sowas ist so unrelevant und so unwichtig. Es ist wirklich nichts im Vergleich zum anderen.
Ich weiß nicht, ob ich das so, also dass es unbedingt so repräsentiert, also dass es so zum guten Ton gehört oder so. Ich glaube schon, dass die Leute das real so bei denen ist. Was mich eher stört an so, was ich aus so, genau, verschiedenen Gruppen so mit diesen Reflexionsrunden manchmal, was es stört oder eigentlich ist ja gut, aber man bleibt dann oft da stehen so und dann sagen halt alle, okay, irgendwie geht's mir gerade scheiße oder so und dann hat das aber auch irgendwie keine wirkliche Konsequenz dafür, wie man dann weiter darüber redet, wie man irgendwie versucht, die Person zu unterstützen oder so. Oder also genau, es ist irgendwie, genau, man redet dann nicht wirklich drüber, sondern sagt es nur kurz und die Leute wissen es, was vielleicht schon mal ein Fortschritt ist, so darüber gar nicht drüber zu reden, aber genau, also so wirklich wird nicht dann darauf geschaut, dass man Strukturen schafft, dass eben man Leute unterstützt und dass Leute eben dann nicht im schlimmsten Fall einfach rausfallen aus der Gruppe oder so oder halt sich konstant irgendwie gestresst fühlen, genau.
Weil auch irgendwie immer, weil man schon immer auch irgendwie ein bisschen unsicher ist, halt, also was die, also wie man damit umgehen soll, oder? Also so, ich kann es auch von mir, dass ich ganz oft voll schwanke so zwischen so, weiß nicht, braucht die Person eigentlich gerade Hilfe, wie sie lieber allein gelassen wäre mit dem Thema, nervt es die jetzt, wenn ich da noch länger drauf rumrede, ist sie unangenehm. So, es gibt voll viel Unausgesprochenes, glaube ich oft. Diese Probleme, über die wir jetzt gerade, oder die wir gerade so ein bisschen reflektiert haben auch, über die wir geredet haben, die sind natürlich nicht nur uns bekannt, sondern die sind auch sehr vielen anderen auch bekannt. Und es gibt auch schon politische Gruppen, die sich aktiv damit auseinandersetzen. Das heißt irgendwie, die aktiv so psychische Belastungen oder psychischen Struggle in ihre politische Praxis mit einbinden. Genau, und dann noch andere Praxisbeispiele, mit denen wir uns gleich beschäftigen wollen. Genau, aber davor spielen wir erstmal einen kleinen Song und der heißt Depression aus der Hölle von Die Sterne. Viel Spaß.
Da sind wir wieder, aber auf der Vernunft. Ihr hört uns FSK 93,0 oder in eurem bevorzugten Podcatcher. Wir haben am Anfang der Sendung über so linke Gruppen und wie da auch so psychische Belastung und Stress aufkommt und wie damit umgegangen wird, geredet und wollten uns jetzt ein paar Beispielen oder ein paar Gruppen zuwenden, die sich diesem Thema auch zuwenden. Und genau, da gibt es eine Gruppe, glaube ich, aus Frankfurt, wozu du, glaube ich, ein bisschen mehr erzählen kannst. Was haben die so gemacht?
Ja, also die Gruppe, über die wir jetzt ein bisschen sprechen wollen, heißt oder hieß, die gibt es nämlich nicht mehr, Keine Privatangelegenheit, eine Gruppe aus Frankfurt. Die kürzen sich auch Capri ab. Und wir sind auf diese Gruppe gestoßen, weil die mal im Diskus, so ein Magazin aus Frankfurt, einen Zwischenbericht quasi über so ihre Tätigkeiten veröffentlicht haben, also wo sie einfach ein bisschen erzählt haben, was sie so machen. Und auch ein Mitglied aus der Gruppe, oder ich weiß gar nicht, ob es eins oder vielleicht auch mehrere waren, nachdem sich die Gruppe aufgelöst hat, ein bisschen so einen Reflexionsbericht geschrieben hat und auch veröffentlicht haben. Und ja, alles, was wir davon wissen, wissen wir daraus. Und genau, also die hatten so angefangen, eigentlich auch relativ unspezifisch. Also es gab nicht irgendwie einen konkreten Plan, hey, lass das und das machen, sondern es war irgendwie so, okay, lass irgendwie eine Gruppe gründen oder eine Vernetzung schaffen von allen möglichen Leuten, die irgendwie so sich damit identifizieren können, von der Gesellschaft als psychisch krank bezeichnet zu werden. Also ich glaube, das war so ein bisschen die gemeinsame Basis. Also alle Leute, die so irgendwie sich als betroffen wahrnehmen. Und dann wurde, glaube ich, auch erstmal ausverhandelt, was die als Gruppe eigentlich machen möchten. Und die schreiben auch, dass es da sehr unterschiedliche Vorstellungen von gab. Also ne, von Leuten, die irgendwie vor allem Bock auf Theoriearbeit hatten, andere, die vor allem Bock auf politische Selbsthilfegruppe hatten, andere, die irgendwie Aktionen machen wollten und so, genau, so sehr praxisorientiert. Dadurch sind wohl auch recht schnell recht viele Leute wieder ausgestiegen, weil es eben so nicht das war, worauf sie Bock hatten. Aber genau, was letztendlich vor allem dabei rausgekommen ist, war zum einen sowas wie eine kritische Selbsthilfegruppe oder so, wo sie auch drüber schreiben, dass sie auch immer wieder drüber gesprochen haben, okay, inwiefern sind wir eigentlich mehr als einfach nur eine Selbsthilfegruppe, weil sie sich so von normalen Selbsthilfegruppen eigentlich explizit abgrenzen wollten. Und irgendwann wurden dann quasi noch parallel zu diesen, also Peer Support nennen die das, oder Radical Peer Support, zu diesen Peer Support Gruppen oder Treffen hat sich dann quasi noch ein zweites Treffen mehr oder weniger etabliert, was wohl auch letztendlich gar nicht so oft stattgefunden hat, aber wo es eben darum ging, diese Form von radikaler Selbsthilfe zu reflektieren und quasi so metamäßig drüber zu reden, okay, was machen wir hier eigentlich?
Inwiefern haben sie sich denn letzten Endes unterschieden von der Selbsthilfegruppe, wenn das so deren Anspruch war?
Ja, gut, dass du fragst. Das kommt nämlich, das wird auch recht explizit beschrieben. Und zwar, was sie schreiben, ist, dass sie zum einen eben Selbsthilfe nicht nur als Methode sehen, also wie das eben so in der klassischen Psychotherapie oft genommen wird, von wegen, okay, ne, es gibt irgendwie Gespräche und dann gibt es halt so die Methode, von wegen, okay, man trifft sich mit anderen Leuten, die ähnlich betroffen sind oder so und rede darüber, sondern das explizit als politisch-utopische Praxis sehen, also von wegen so auch die Organisation der Betroffenen, also die Selbstorganisation der Betroffenen ist quasi auch schon Selbstzweck. Fand ich so okay, bisschen unspezifisch, aber ja, kann ich glaube ich irgendwie nachvollziehen. Was sie auch noch unterschieden hat von herkömmlichen Selbsthilfegruppen ist eben, dass es also anscheinend ist es bei normalen Selbsthilfegruppen in Anführungszeichen oft so, dass eben der gemeinsame Bezugspunkt eine bestimmte Diagnose ist. Also es gibt dann irgendwie Selbsthilfegruppen für Leute, die als depressiv diagnostiziert wurden, Selbsthilfegruppen für Leute, die als, keine Ahnung, schizophren diagnostiziert wurden oder so. Und das wollten die im Exzellent nicht machen, also nicht sich irgendwie auf so diese Diagnosen beziehen, die auch im Text kritisiert werden als pathologisieren, sondern genauso, ne? Irgendwie so die Selbstbeschreibung oder so die eigene Betroffenheit als Grundlage ist, eben auch zusammen mit irgendeiner Form von Gesellschaftskritik, also mit irgendeinem Verständnis davon, dass die eigenen psychischen Probleme nicht einfach von einem selbst kommen, sondern im Verhältnis zur Gesellschaft stehen. An der Stelle würde ich vielleicht noch einmal kurz aus diesem Bericht vorlesen, was sie quasi selbst schreiben. Und zwar sagen sie, Kritische Selbsthilfe ermöglicht ihm widerständiges Verhalten und damit eine politische Reflexion der eigenen Lebenssituation, genauso wie eine politische Reaktion. Wir versuchen uns damit gegen pathologisierende Fremdzuschreibungen, die uns auf eine Diagnose reduzieren, zu wehren und individualisierenden, entsolidarisierenden Psychologisierungen zu widerstehen.
Okay, stopp, es muss noch mal ein bisschen genauer jetzt erläutern, sorry.
ja, genau. Also sie sagen irgendwie, also diese Form der kritischen politischen Selbsthilfe oder so ermöglicht widerständiges Verhalten und eben eine politische Reflexion der eigenen Lebenssituation. Also von wegen so, ne, eben was ich meinte, dass man irgendwie so die eigenen Probleme in das Verhältnis zur Gesellschaft setzt und eben politisch analysiert, was heißt, mit einem politischen Verständnis darüber redet, wo so psychische Probleme herkommen könnten und das nicht einfach nur als individuelles Problem begreift und dadurch potenziell zumindest auch eine politische Reaktion darauf ermöglicht wird. So, ne, also dass man quasi sagt, weiß nicht, ganz abstrakt vielleicht, dass irgendwie die eigenen Probleme auch dadurch besser werden können, dass die Verhältnisse sich verändern oder eben verändert werden. Genau, und dann sagen sie eben noch, dass sie eben versuchen, gegen pathologisierende Fremdzuschreibungen, also gegen diese Stempel, die Leuten durch Diagnose quasi aufgedrückt werden, von dem, okay, du bist jetzt depressiv und irgendwie das ist dein Problem und komm mal klar damit, sich eben dagegen wenden. Genau, und irgendwie auch explizit nochmal gegen so Individualisierung und ja.
Findest du, das kommt schon so ein bisschen daran, was Fischer meinte, so mit Politisierung der Psyche? Oder würdest du sagen, das ist noch weit davon entfernt?
Ja, ich glaube, innerhalb von dieser Gruppe ist es auf jeden Fall eine Politisierung. Und ich glaube, so für die Leute auf jeden Fall. Und vielleicht auch, wenn Leute zu dieser Gruppe dazukommen, die vielleicht nicht so viel darüber nachgedacht haben, schon. Aber genau, ich glaube, was diese Gruppe halt noch gefehlt hat oder was auch reflektiert wird, ist, dass es gab eigentlich Leute, die halt auch so Bock hatten, okay, lass mal irgendwas machen, so, ne, lass irgendwie öffentlich, also ne, lass quasi eine Praxis auch nach außen entwickeln. Und ich meine, die haben auch Veröffentlichungen geschrieben und so. Genau, aber so diese Politisierung nach außen hin war, glaube ich, abgesehen von Veröffentlichungen noch nicht so gegeben.
Ja, ich glaube auch, was Fischer eher meinte, ist, dass es halt gesamtgesellschaftlich thematisiert wird und irgendwie zum politischen Thema gemacht wird, also nicht mehr so privatisiert ist oder privat verhandelt wird. Aber was ja auch, glaube ich, bei der Gruppe anklingt, ist dieses auch das Verhältnis, also dass sich damit auseinandersetzen ja auch, also dass psychische Probleme einmal gesamtgesellschaftlich behandelt werden müssen, aber auch ja die Bekämpfung davon irgendwie auch eine Voraussetzung ist, dass Leute sich vielleicht engagieren oder irgendwie politisch arbeiten oder irgendwie überhaupt handlungsfähig sind. Genau, sprechen die denn in ihren Veröffentlichungen sowas an? Also, dass so eine politische Selbsthilfegruppe irgendwie für viele erstmal vielleicht eine Voraussetzung ist, danach auch irgendwie weiter politisch zu handeln oder sich einzusetzen oder so?
Ja, also es kann sein, dass ich mich täusche, aber es ist mir nicht so sehr in Erinnerung. Also ich glaube, das war nicht so ein zentrales Thema, da quasi sich politische Handlungsfähigkeit im Sinn von Praxis ermöglichen durch Selbsthilfe zu ermöglichen. Was ich auf jeden Fall einen spannenden Aspekt fand aus diesem Reflexionsbericht, der auch so ein bisschen in die Richtung geht, ist, dass sie eben sagt, dass es super schwierig war, so zu trennen zwischen Selbsthilfe, also so Peer-Support-mäßig, wo halt wirklich so mehr oder weniger bedingungslose Unterstützung relevant ist. Also, ne, dass Leute quasi von ihrem Struggle so erzählen und genau, Leute, ne, vor allen Dingen irgendwie, das vor allen Dingen so ein Austauschding ist und halt so Unterstützung super zentral ist. Und dieser Anspruch von so vollständiger solidarischer Unterstützung oder so, aber teilweise eben verhindert hat, dass auch Kritik geäußert werden konnte. So, ne? Also quasi auch eine kritischere Diskussion von, okay, erstmal drüber nachgedacht, dass das und das Problem vielleicht mit der und der verinnerlichten Ideologie zusammenhängt oder so, dass quasi das nicht so zustande gekommen ist. Und das auch ein Grund war, warum diese zweiten Treffen, von denen ich gesprochen habe, also quasi diese Reflexionstreffen der Selbsthilfe entstanden sind, um quasi auch so kritischere Diskussionen führen zu können.
Also man könnte sagen, es wurde nicht mitgedacht, dass kritische Reflexionen von eigenem emotionalen Struggle voll schwierig sein kann, weil es Leute verletzen kann. Also weil das so zu ein bisschen fast, wie ich würde sagen, so objektiviert, weil du selbst wie so zur Analyse wirst.
Ja.
Ja, und warum hat die Gruppe sich dann aufgelöst am Ende? Und wir haben ja auch einen Reflexionsbericht darüber geschrieben und so. Genau.
Ja, also was vor allen Dingen beschrieben wird, wie es dann konkret zur Auflösung kam, war, dass die Leute irgendwann weggebrochen sind. Also, was heißt weggebrochen, aber dass es immer weniger geworden sind und irgendwann waren sie so, okay, es bringt irgendwie nicht mehr so viel. Es werden so verschiedene Gründe genannt. Zum einen, dass es vielen der Beteiligten am Ende einfach besser ging und so diese Notwendigkeit nach einer politischen Selbsthilfe nicht mehr so gegeben war, wo man dann natürlich, genau, es wird da auch nicht irgendwie aufgelöst von wegen, ja, das lag vor allen Dingen an so coolen Gruppe, dass jetzt alle wieder klarkommen. Aber genau, so kann, glaube ich, irgendwie als Erfolg gesehen werden. Und es werden aber schon auch noch andere Probleme benannt, und zwar, was relativ zentral ist, ist, sie berufen sich theoretisch recht viel auf Binia Damczak, solidarische Beziehungsweisen. Genau, wir hatten auch irgendwann mal eine Buchbesprechung von Binia Damczak, aber ein bisschen zu einem anderen Thema. Ich glaube so, okay, wow, ich kann das auch nicht einfach so wiedergeben, aber ich glaube, was halt sehr zentral ist, dass eben so Beziehungen zu Menschen also es ist an sich politisch, solidarische Beziehungsweisen zu anderen Menschen aufzubauen und eben auch nicht nur innerhalb von engen Freundinnenkreisen oder innerhalb von Politgruppen oder so, sondern quasi solidarische Beziehungsweisen, keine Ahnung, zu allen möglichen Leuten an sich schon ein Ziel sind und gleichzeitig irgendwie Mittel der Revolution oder so, ist es, glaube ich, bei Bini, genau. Aber es geht vor allen Dingen darum, irgendwie solidarische Beziehungen aufzubauen, und das halt auch so ein krasser Anspruch in dieser Gruppe war. Und das aber wahnsinnig schwierig war anscheinend, so diesen Anspruch einfach so umzusetzen gegenüber Personen, die man erstens, keine Ahnung, gerade so ein bisschen zum ersten Mal kennenlernt. Ne? Also die Gruppe hat sich auch ziemlich bunt zusammengefunden. Die kannten sich zum größten Teil davor, glaube ich, gar nicht. Ja, und das eben schwierig war, irgendwie auf Knopf zu sagen, okay, wir sind jetzt wahnsinnig solidarisch und sprechen über wahnsinnig intime Dinge miteinander. Genau, dass das irgendwie ein Problem war. Und ja, innerhalb dessen wird in dem Bericht auch so ein bisschen diskutiert, okay, inwiefern könnte es hilfreich gewesen sein, die Gruppe ein bisschen einzugrenzen. Also so Ähnlichkeit wird das immer genannt. Also das ist eher so ähnlichere Leute, denen es dann einfacher fällt, irgendwie ein cooles Verhältnis zueinander aufzubauen. Dadurch werden dann irgendwann Leute ausgeschlossen und so, ist auch ein Problem. Genau, aber das wird auch so als Problem beschrieben.
Ja, voll spannend. Danke, dass du das so uns erklärt hast. Jetzt spielen wir noch einen kleinen Song für euch. Und zwar Patientenkollektiv von Antilopengang. Viel Spaß. Hallo, hier sind wir wieder von Maulwurf der Vernunft im FSK. Ihr hört uns immer noch auf 93,0 Megahertz oder als Podcast. Der Song, den ihr gerade gehört habt noch, heißt Numb von Linkin Park. Gerade haben wir uns intensiv mehr mit einer politischen Gruppe aus Frankfurt beschäftigt, die Capri heißt. Aber es gibt natürlich noch andere Praxisbeispiele für Versuchen, Psyche zu politisieren oder einen solidarischeren Umgang damit zu haben. Ein Beispiel sind zum Beispiel die Wegläufhäuser, die in der Antipsychiatriebewegung entstanden sind. Und vielleicht wäre es spannend, erstmal ein bisschen über die Antipsychiatriebewegung nochmal kurz zu reden. Vielleicht kannst du ein bisschen was darüber erzählen.
Wie der Name schon sagt, hat sich die Antipsychiatriebewegung Anfang der 70er Jahre gegründet, also im Widerstand gegen die Zustände in den Psychiatrien, wo es sehr brutal vor sich ging mit Elektroschockbehandlungen und anderen disziplinierenden Maßnahmen. Genau, vielleicht kann man dazu sogar mal irgendwie einen Bericht von einer Patientin, die 8 Jahre in einer psychiatrischen Anstalt zu der Zeit gelebt hat. Genau, den würde ich mal vorlesen, so damit mir klar wird, glaube ich, was für Zustände es waren. Zitat, der Pfleger betritt das Nebenzimmer. Hast du schon wieder das Bett verschissen? Täglich dasselbe? Also sagt er. Still liegen die Kranken in ihren Betten. nur ihre verängstigten Augen sprechen. Das sind die einzigen Reden, die sie in ihrem abgeschlossenen Zimmer hören. Sie sind gelähmt, Schlaganfall, aufstehen können sie nicht. Sie sind angebunden, auf den Nachtstuhl setzt sie niemand. Für die Kranken an sich schon ein widerliches Erlebnis ihrer Hilflosigkeit. Und dann der Elektroschock. Verängstigt sitzen die Patienten im Essraum vor dem Schlafsaal, in dem die elektrische Behandlung vorgenommen wird. Manche weinen vor Furcht, verzweifelt vor sich hin, denn es gibt keine Rettung vor der vom Arzt anberaumten Peinigung. Sehr hässlich ist es, dass Spritzen auch als Bestrafung gegeben werden. Ich erlebte einmal, dass eine junge Patientin neu auf Station E3 kam. Man wies ihr eines der 20 Betten an und jemand sagte ihr, Frau Franz neben ihnen steht manchmal nachts auf und schlägt ihre Nachbarin. Die Patientin weigerte sich, in dieses Bett zu gehen und bat um einen anderen Platz. Daraufhin zerrten mehrere Schwestern das bedauernswerte Mädchen ins Bett. Zwei banden ihr einen Laken um den Kopf, dass sie am Hals hinten fest zusammendrehten. Andere hielten ihren Körper fest und gab ihr die Spritze ins Hinterteil. Genau, das so als vielleicht Darstellung von den Zuständen in den Psychiatrien damals, wo halt auch dann das Ziel auch war, Leute wieder, die Arbeitskraft der Leute wieder herzustellen, also die PsychiaterInnen oder ich glaube größtenteils Psychiater waren halt, also die Psychiatrien wurden teilweise auch finanziert von der Industrie und hatten halt auch wirklich die Aufgabe, Leute wieder an die Arbeit zu bringen, also hier auch so ein paar Zitate quasi von Ärzten oder Klinikleitern, wie zum Beispiel, wir müssen unsere Kranken für das Fließband fit machen, bei uns wird auf Arbeitsdisziplin und Zeitdisziplin trainiert, genau, oder und genau diese Arbeitstherapie eben hat halt irgendwie die Ziele halt als Ziel, wie gesagt, die Arbeitskraft wiederherzustellen, damit Leute wieder am Arbeitsmarkt teilnehmen konnten und gegen diese Zustände regte sich halt Widerstand. Am prominentesten halt durch das Sozialistische Patientenkollektiv, was sich in Heidelberg gegründet hat, aufgrund von verschiedenen Auseinandersetzungen in der Psychiatrie, in der Uniklinik dort. Das Sozialistische Patientenkollektiv hat halt auch psychische Krankheiten oder Probleme halt gerade als irgendwie Spiegelbild gesellschaftlicher Unterdrückungen und menschenfeindlicher Lebensbedingungen gesehen. Das irgendwie auch ja so theoretisiert, also quasi ich mal auch noch ein Zitat dazu vielleicht sagen könnte. Einen Moment. Okay. Genau, also zum Beispiel in einer Schrift sagen, unsere Gesellschaft ist eine Klassengesellschaft, das heißt, es gibt Ausbeuter und Ausgebeutete. Die Ausbeutung trifft heute nicht mehr unmittelbar als materielle Armut in Erscheinung, sondern nimmt die Form massenhafter psychischer Verelendung an. Genau, und aus dieser praktisch haben, bedeutet das quasi, dass sie sich gegen so klassische Hierarchien im Therapieverhältnis halt gewehrt haben und eher die Therapie als irgendwie Gruppenprozess und wo alle gleichrangig wo es keine Hierarchien gab, also dass Leute selbst befähigt werden, halt auch anderen Leuten zu helfen in der Gruppe, was sich halt eben gegen den autoritären Charakter der Psychiatrie zu der Zeit halt gewehrt hat. Werde ich jetzt nicht mehr allzu viel zu sagen, aber am Ende wurden sie dann auch wirklich auch kriminalisiert und zerschlagen und Leute aus dem Kollektiv verhaftet durch die Polizei.
Ja, danke für den Hintergrund. Aus dieser Antipsychiatriebewegung sind ja, wie gesagt, eben sogenannte Weglaufhäuser entstanden. Und du hast dich damit mehr beschäftigt, ne? Kannst du vielleicht einmal kurz sagen, was so die Idee dahinter war oder was die so gemacht haben?
Voll. diese Weglaufhäuser richten sich so sehr spezifisch gegen diese Zwangseinweisung in Psychiatrien. Also alle, die in diese Weglaufhäuser gehen oder da wohnen, machen das vollkommen freiwillig. Also du kannst auch nicht von einer anderen Person irgendwie da quasi eingewiesen werden oder sowas, sondern du musst wirklich selbst dich dazu entscheiden, da hinzugehen. Das richtet sich vor allem halt an Leute, die auch von Obdachlosigkeit bedroht sind oder sich in Obdachlosigkeit befinden. Ich habe mir diese Konzeption durchgelesen von den von diesen Wegglashäusern. Und das ist sehr breit gefasst, wer da von Obdachlosigkeit theoretisch bedroht ist. Also es ist nicht so eingrenzend. Das dachte ich nämlich zuerst.
Und wie genau war dann so der Modus in diesen Häusern? Also war das einfach nur Auffanglager für Leute, um sie quasi von der Straße zu holen und ihnen ein Zuhause in Anführungszeichen zu geben? Oder hatten die auch in diesen Häusern irgendwie eine Form von Therapie oder auch von politischer Praxis oder so?
Ich würde nicht sagen, dass es eine politische Praxis gab in diesen Häusern, aber eine Art von Therapie und sowas gab es auf jeden Fall. Wegglashäuser richten sich aber generell gegen so Diagnosen und ja, was auch vorhin diese Antipsychiatrie-Bewegung Thema war, war halt so dieser Pathologisierungsdiskurs. Und genau, die richten sich voll dagegen, so psychische Probleme als Krankheit zu bezeichnen, sondern nennen das Krisen. Und das zielt darauf ab, dass Menschen halt individuell behandelt werden können und nicht nach einem bestimmten irgendwie Diagnoseraster dann bestimmte Therapieformen oder irgendwie Medikamente oder sowas zugeschrieben bekommen. Ach genau, nochmal vielleicht gut zu Medikamenten zu sagen, das wird, wenn möglich, vermieden, ist aber schon auch, also kann trotzdem zur Verwendung kommen.
Vielleicht muss man an der Stelle auch einmal sagen, dass es in Deutschland ein einziges davon gibt, oder? Also es ist nicht so eine super verbreitete Form, sondern genau, aktuell gibt es nur noch eins davon. Ich habe auch darüber gelesen, dass es mittlerweile auch nicht mehr so cool ist und relativ schon weit weg von den ursprünglichen Ideen dahinter ist. Aber also war das früher verbreiteter? Gab es davon mal mehr?
Nee, es gibt also es gab und es gibt auch nur eins in Berlin seit 99. Und ja, das kann voll sein. Also ich glaube halt, das Konzept an sich ist, finde ich eigentlich ganz cool. Also zu sagen, okay, yo, wir sind halt eine Alternative für Leute, die nicht in die Psychiatrie wollen oder theoretisch lange in der Psychiatrie waren und es nicht können oder was auch immer. Aber halt voll, quasi ansonsten voll alleingelassen werden vom System, dass das ein bisschen wie so eine Anlaufstelle ist. Aber an sich, ich kann mich, also ja, so deine Kritik ist, glaube ich, auch berechtigt, dass es an sich heute vielleicht nicht mehr so stabil ist.
Also okay, wir haben uns jetzt zwei verschiedene Beispiele angeschaut von irgendwie Form von politischer Praxis, die so versucht, das Thema Psyche zu bearbeiten. Und okay, ich würde behaupten, wir haben so ein bisschen festgestellt, dass es scheinbar sehr schwierig ist, die Verbindung zu finden zwischen irgendwie eine Form von Sorgearbeit für Betroffene, also sich darum zu kümmern, dass es Leuten in der Gruppe gut geht und gleichzeitig aber auch eine Form von Praxis nach außen hin zu entwickeln. Und ja, das scheint mir irgendwie so ein Knackpunkt zu sein, oder? Das fände ich spannend, mit euch drüber zu sprechen. So, genau, gerade wenn du magst, okay, wenn du gerade meintest, so die Wegglashäuser sind irgendwie nicht mehr so richtig stabil, was wäre denn dann eine stabile Praxisform, die so, genau, versucht, das Thema Psyche aus linker Perspektive zu bearbeiten?
Ja, ich finde diese Frage spannend von so, genau, das so, was kann man innerhalb von Gruppen machen, aber was muss man irgendwie auch nach außerhalb, also weil man ist ja immer schon noch in den Widersprüchen gefangen, die man nicht abschaffen kann, also so, ne, den Scheißbedingungen, Kapitalismus, die irgendwie zum größten Teil oder auch Psychobelastung oder Stress hervorrufen, so die sind da nicht einfach weg und oder so eine, dass man innerhalb von Gruppen jetzt einen solidarischen Umgang hat, hilft natürlich wahrscheinlich, aber genau, geht halt nicht an die Wurzel quasi der Probleme. Also deswegen, genau, finde ich irgendwie spannend, sich, ich glaube, dem muss man sich irgendwie bewusst sein und genau, wahrscheinlich so innerhalb von Gruppen mehr reflektieren auch, irgendwie, wie sind Hierarchien verteilt oder welche, irgendwie, wer ist gerade super belastet und damit mehr besser umgehen können. Aber genau, ich glaube, man kann dann irgendwie, also für mich so jetzt auch nicht zu einer reinen Selbsthilfegruppe werden, man muss auch irgendwie gucken, okay, was sind irgendwie die Widersprüche, die wir irgendwie aufdecken müssen, über die wir reden müssen und vielleicht auch erstmal, was ja auch hilft, mal die eigene Situation zu verstehen, also okay, woher kommt eigentlich vielleicht zum Beispiel diese Belastung, die ich gerade habe oder dieses Problem, was entsteht, irgendwie ist es für, weil ich, ist es irgendwie wegen der Arbeit, ist es irgendwie aufgrund von irgendwie patriarchalen Strukturen oder so, genau, das, also das fände ich, glaube ich, gut, dass man das halt immer im Hinterkopf behält, dass es genau vielleicht nicht nur eine reine interne Sache ist, innerhalb von linken Gruppen, dass irgendwie die Lösung wäre, sondern dass man irgendwie genau so die Widersprüche oder die Probleme klar benennen muss und dann halt auch irgendwie politisieren muss.
Ja, genau. Wir hatten heute ja schon auch ein paar Mal kurz Mark Fischer erwähnt, der eben auch diese Forderung aufstellt von wegen, okay, wie politisiert man jetzt das Problem, dass irgendwie sehr viele Leute mit psychischen Problemen zu kämpfen haben? Und genau, ich glaube, es ist irgendwie ein bisschen Quatsch zu versuchen, da jetzt die allgemeine Antwort drauf zu finden. Aber ich finde es auf jeden Fall spannend, sich das nochmal in verschiedenen Bereichen anzuschauen. Also ne, so in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten, wie dort spezifische Verhältnisse eben mit der psychischen Gesundheit von Leuten zusammenhängen oder diese eben belasten. Und ich glaube, einen ersten Punkt, den ich mir ganz gerne anschauen würde, wäre so die Frage von Arbeit und Psyche. Also, ne, wie hängt Psyche und Arbeit zusammen? Das wird ja schon relativ tatsächlich gesellschaftlich auch viel verhandelt mit so ganzen Diskursen Burnout. Und es wird auch irgendwie anerkannt, es gibt Burnout-Probleme. Also, ne, es gibt das Problem, dass Leute zu viel arbeiten, aber die Lösung dafür wird trotzdem stets individualisiert. Also, ne, es wird festgestellt, okay, Leute arbeiten zu viel, sie haben einen Burnout. Die Lösung dafür ist aber nicht, man verändert das Arbeitsleben, sondern die Leute sollen halt irgendwie ein bisschen Yoga machen und lernen, damit klarzukommen. Und die Frage, die dann aus linker Perspektive hier eigentlich stellen wäre, wäre eben, okay, wie schafft man es oder welche Aspekte der gesellschaftlichen Arbeitsverhältnisse bieten sich besonders an, um sie mit Hinblick auf die psychische Gesundheit von Menschen zu politisieren?
Genau, was ja also ich auch schon vorher mal kurz angesprochen habe, aus der kritischen Psychologie so kommt, wenn es um so Arbeitswelt und Psyche geht, ist so dieser neoliberale Turn oder eher dieser postfordistische, wie man es irgendwie nennt, Turn, dass also ArbeiterInnen irgendwie selbst mehr Flexibilität und Autonomie eingefordert haben in der Arbeitswelt und das quasi scheinbar auch irgendwie von Unternehmen gewährleistet wurde, also was alles unter so Flexibilität und so Flexibilisierung der Arbeit läuft. Also dass man irgendwie nicht mehr sein ganzes Leben lang den gleichen Job hat, aber jetzt halt eher so projektbasiert oder nur kurzfristig angestellt ist, zum Beispiel, oder von Projekt zu Projekt hoppt und dann aber auch sehr stark belastet ist dadurch. Also dass quasi diese Forderung der Flexibilität irgendwie aufgegriffen wurde, und der Autonomie und so, aber eigentlich nicht eingelöst wurde. Also in diesen so heutigen Arbeitsverhältnissen oder in diesen flexibilisierten Arbeitsverhältnissen ist es eigentlich kaum so, dass man wirklich irgendwie autonom ist oder irgendwie kreativ sein kann, sondern es ist schon noch, oder dass man überhaupt irgendwie Entscheidungen mitbestimmt, sondern man ist eigentlich immer noch sehr abhängig. Und genau, also gleichzeitig wird halt irgendwie an Eigenverantwortung appelliert und so, aber die Leute sind aber eigentlich macht- und ressourcenlos, um überhaupt selbst entscheiden zu können, wie sie arbeiten und so. Also diese Lücke oder dieses Nicht-Einlösen dieses Versprechens eigentlich wird da teilweise als Grund für irgendwie Depressionen gesehen. Also ich kenne mal zwei Zitate. Zitat, die sich zwischen subjektiv erzeugtem Anspruch und gesellschaftlicher Realität auftuende Lücke führt zu einer Vielzahl von individuellen Symptomen innerer Leere, sich überflüssig fühlen und Bestimmungslosigkeit. Eine Depression bedeutet dann unter den beschriebenen Verhältnissen, dass die Einzelne genau jener psychoökonomischen Fähigkeiten beraubt ist, auf die sich die aktuelle Produktivitätslogik gründet. Optimismus, Elan, Enthusiasmus, die empfundene Ungenügsamkeit steigert sich damit weiter. Und damit wird quasi dann mit, ich glaube, Ehrenberg heißt er, der dann sagt, dass es eine Krankheit, dass die Depression die Krankheit einer Gesellschaft ist, deren Verhaltensnorm nicht mehr auf Schuld und Disziplin gründet, sondern auf Verantwortung und Initiative. Die Betonung von Autonomie, das heißt persönliche Leistung, Wahlfreiheit, Eigenverantwortung und die Initiative des Einzelnen, überfordere die Individuen jedoch und führe zu depressiven Erkrankungen. Und was hier angesprochen finde ich irgendwie auch spannend, dass es nicht mehr um diese Disziplinargesellschaft geht, über die wir auch in der Sendung zu Mark Fischer geredet haben, sondern eher um diese Kontrollgesellschaft, dass man auch teilweise davon, also diese, das internalisiert hat, diese Werte von irgendwie Eigenverantwortung, vermeintlicher Freiheit oder so oder Flexibilität. dass das ja auch irgendwie Konsequenzen hat für die Politisierung. Also zum Beispiel, wir haben gerade über die Antipsychiatriebewegung geredet, da ist halt so, dass es halt irgendwie ganz klar so eine, dass im Rahmen einer Disziplinargesellschaft vonstatten ging, also irgendwie die Psychiatrie als Zwangsinstitution, die halt ganz klar auch bekämpft werden kann und die auch irgendwie sehr klar Gewalt anwendet, hin zu eben jetzt, was wir haben, zu einer Kontrollgesellschaft, wo halt vieles internalisiert wird und die quasi ArbeiterInnen selbst diese neoliberalen Werte teilweise oder Angestellten diese internalisiert haben. Also genau, woraus auch dann folgt, dass so Stress oder Psychobelastung teilweise auch aus so Selbstansprüchen an das Selbst irgendwie an sich selbst resultieren. Also dass man irgendwie jetzt doch flexibel sein soll, frei und autonom oder so. Genau, das ist teilweise auch Ansprüche an sich selbst, an einem selbst sind und daraus halt diese Probleme auch eben resultieren.
Zwei Anmerkungen dazu, die zusammengehören. Und zwar zum einen finde ich interessant, dieses, was du angesprochen hast, Flexibilität, Autonomie, Eigenverantwortung, Elan und so weiter, dass das alles als quasi natürliche Eigenschaften vorkommen und dabei das Ganze entkontextualisiert angefordert wird. Also es ist nicht sozusagen ein Elan, um etwas Spezifisches zu tun, sondern einfach Elan aus sich selbst heraus. Und der zweite Punkt, den ich sehr wichtig finde, ist, dass du meintest, dass die Beschäftigten diese Werte oder Ansprüche an sich selbst internalisiert haben. Was ich da wichtig finde, ist, dass man Ideologie nicht nur als falsches Bewusstsein auffasst, sondern als notwendig falsches Bewusstsein und sich dann die Frage stellt, was macht diese Ideologie notwendig? Und da finde ich wichtig, was wir schon in der Bullshit-Job-Diskussion hatten, dass es halt bei der Arbeit nicht im Sinne von fabrikmäßiger oder Industriearbeit, sondern eher bei Angestellten-Tätigkeiten darum geht, das hatte Mark Fischer dann auch nochmal aufgerufen, haben wir auch da schon nochmal besprochen, dass es bei der Arbeit nicht um den Output der Arbeit geht, sondern um die Präsentation dieses Outputs. Und das stellt natürlich Anforderungen an das Individuum, immer zu tun, als sei es besonders motiviert und leistungsbereit und wie auch immer, um überhaupt sozusagen anerkannt zu bekommen, dass gearbeitet wurde. Ne, was ja sowieso immer in Frage steht, weil alles, oder nicht alles, aber vieles bullshittige Tätigkeiten sind. Und dann, um das sozusagen psychologisch überhaupt aushalten zu können, muss natürlich irgendwie eine Ideologie auf Ideologie zurückgegriffen werden, die Motivation aus sich selbst heraus ermöglicht oder so. Und deswegen würde ich irgendwie argumentieren, dass diese ganzen Internalisierung von irgendwie neoliberalen Werten oder neoliberale Subjektivierung, wenn man es so nennen will, vor allem daraus zu begründen ist, dass Leute das halt schauspielern müssen und das aber nicht einfach so können, sondern sich dafür halt ein spezifisches ideologisches Instrumentarium aneignen müssen, um das überhaupt auszuhalten. Und das hat dann natürlich auch offensichtlich Grenzen. Und wenn es dann eben nicht mehr funktioniert, sich selbst sozusagen die Sinnhaftigkeit seiner Arbeit vorzugaukeln und die Sinnhaftigkeit seiner eigenen Leistungsbereitschaft, tritt halt eine psychische Krise auf, die dann zum Beispiel depressive Züge annehmen kann.
Okay, ihr habt jetzt irgendwie wahnsinnig viel über so Internalisierung und sowas gesprochen, aber aus der dann wiederum psychischer Struggle wächst oder so. Aber mir ist nicht klar, was man dagegen machen kann. Also was, einfach mal so die Frage, glaube ich. Also wie kämpft man dagegen an?
Ja, ich glaube, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus mit meiner Ausführung. Also genau, wie kämpft man halt dagegen an, dass Leute schon ihre irgendwie Selbstausbeutung so schon rechtfertigen und es irgendwie nicht mehr so ist, dass man ganz klar irgendwie auf so ein Gewaltverhältnis oder sowas verweisen kann, sondern dass Leute irgendwie selbst das rechtfertigen, dass sie irgendwie sie in den scheiß Arbeitsverhältnissen sind, aber das irgendwie noch gut finden teilweise oder keine Ahnung, das irgendwie. Also wie man quasi, wo man da einsetzen kann. Ich weiß nicht, ob das, da weiß ich auch nicht genau, also ich kann mir vorstellen, dass man da irgendwie ganz klar irgendwie mehr, man da einfach eine bessere Analyse braucht und die Leute dann halt ganz klar das auch benennen muss, so was so in dieser angestellten Arbeitswelt so für psychische Belastungen sorgen, dass es irgendwie vielen ähnlich geht und dass es halt irgendwie kein individuelles Problem ist. Also mir fällt da eher nur ein, dass man da ganz irgendwie dieses Schauspiel quasi, was du angesprochen hast, so zu durchbrechen oder so, durch, weiß ich nicht, das weiß ich halt auch nicht, ne? Durch irgendwie auch klare Benennung von dem Problem. Aber mir fällt auch jetzt nicht, deswegen finde ich das halt so schwierig, wie kann man das politisieren, so im Gegensatz zu so einer Antipsychiatriebewegung, wo du irgendwie ganz klar irgendwie eine Institution hast, wo das passiert und wo du das, wo du da irgendwie gegen angehen kannst. Genau, die Frage stelle ich mir auch.
Genau, da würde ich gerne nochmal darauf hinweisen, was ich davor gesagt hatte, dass Ideologie nicht nur falsches, sondern auch notwendig falsches Bewusstsein ist. Und deswegen glaube ich nicht, dass man die Ideologie einfach nur durch eine Kritik der Ideologie irgendwie sinnvoll bekämpfen kann. So, ne? Ich glaube, man muss halt schon überlegen, okay, das ist eine Ideologie, die in den gegenwärtigen Arbeitsverhältnissen oder ein notwendiges Produkt der gegenwärtigen Arbeitsverhältnisse ist, damit die Subjekte zumindest vorübergehend psychisch damit klarkommen können. Und wenn man sozusagen diese Ideologie bekämpfen will, dann muss man auch die Notwendigkeit, die sie hervorbringt, bekämpfen. So, ne? Das heißt, ich glaube nicht, dass man eine von materiellen Kämpfen getrennte Ideologiekritik daran üben sollte, auch wenn es natürlich irgendwie Sinn macht, sich irgendwie in linken Gruppen, die bereits die Analyse teilen, dass irgendwie Sachen problematisch laufen, zu verständigen darauf, was genau falsch läuft. Aber wenn man das Ganze als nicht nur als innerlinken Diskurs, sondern als Klassenkampf betrachtet, dann glaube ich nicht, dass es sinnvoll ist, die Ideologiekritik von den materiellen Kämpfen zu trennen. Ich glaube aber, dass tatsächlich die materiellen Kämpfe, die irgendwie stattfinden, also insbesondere natürlich gewerkschaftliche Kämpfe, das Problem, dass die Arbeitsstruktur Leute belastet und nicht nur die Arbeit an sich, ne, und sie deswegen eine höhere Kompensation dafür brauchen, dass das tatsächlich irgendwie vernachlässigt ist in der gegenwärtigen Gewerkschaftsbewegung. Auch in den linksradikalen Splittern innerhalb der Gewerkschaftsbewegung. Und ich denke, was es braucht, ist so eine Art Zusammenführung von zwei Sachen, die in der jetzigen Linken oder na, noch mehr in der Linken, wie es sie vor 20, 30, 40 Jahren gab, halt so sehr stark getrennt voneinander vorhanden wurden. Zum einen halt die psychische Selbsthilfe und zum anderen gewerkschaftliche Kämpfe halt konvergieren müssen. Und das notwendigerweise beinhalten müsste, dass Arbeitskämpfe eben nicht nur um Quantität und um Kompensation der Arbeit gehen, sondern eben auch um Strukturen und Inhalte der Arbeit. Und dass gleichzeitig gewerkschaftliche Basisgruppen eben nicht nur als irgendwie Agglomerierung von irgendwie Leuten, die dasselbe materielle Interesse haben, nämlich irgendwie Lohnhöhe, sondern eben als viel, viel stärker als solidarischer Zusammenhang funktionieren muss und dann sich auch eben, also wie gesagt, nicht nur auf Lohnhöhe fokussiert, sondern eben auch auf Inhalte der Arbeit, aber eben halt die Gewerkschaftspraxis selbst halt darum anreichert, dass man halt auch bis zu einem gewissen Grad halt Selbsthilfegruppe in Bezug zu psychischen Belastungen, die aus der Arbeit selbst heraus resultieren, fungiert. Also da müsste es irgendwie so genau diese Zusammenführung geben.
Wir würden jetzt noch einen kleinen Song einspielen und zwar Depression im Ghetto von Haftbefehl. Viel Spaß!
Da sind wir wieder. Ihr hört Maul auf der Vernunft auf FSK 93.0 oder auf eurem bevorzugten Podcatcher. Ich habe gerade On GP von Death Grips gehört und wir haben uns vor den Liedern darüber unterhalten, dass es sinnvoll wäre, dass Gewerkschaften sich wieder dem Inhalt der Arbeit oder auch der daraus resultierenden psychischen Belastung annehmen und diese Kämpfe auch gewerkschaftlich geführt werden. Natürlich sind die Gewerkschaften jetzt relativ weit davon entfernt, was man auch irgendwie an sieht an einer gemeinsamen Erklärung zu psychischer Gesundheit in der Arbeitswelt, der DGB, des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und der Arbeitgeber, wo es heißt, grundsätzlich hat Arbeit einen positiven Einfluss auf die Gesundheit und die persönliche Entwicklung des Einzelnen. Später heißt es dann, der Schutz vor gesundheitlichen Risiken ist eine ethische Frage, aber nicht nur. Auch aus ökonomischen Gründen ist es notwendig, mögliche Beeinträchtigungen durch arbeitsbedingte psychische Belastungen frühzeitig zu erkennen und zu minimieren, um spätere lange Fehlzeiten zu vermeiden. Künftig wird es in Deutschland erheblich weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter geben und das Durchschnittsalter der Beschäftigten wird steigen. Auch deshalb sind die Rahmenbedingungen der Arbeitswelt so zu gestalten und eigenverantwortliches und gesundheitsbewusstes Handeln so zu fördern, dass die Menschen gesund, motiviert und qualifiziert bis zum Rentenalter arbeiten können. Genau, was wir hier sehen, ist halt irgendwie ganz klar, dass auch Gewerkschaften oder hier in dem Fall die DGB zum einen erstmal auch diesen Arbeitsethos haben, dass Arbeit grundsätzlich einen positiven Einfluss auf die Gesundheit hätte und auch später mit ökonomischen Gründen größtenteils argumentieren, weil ja auch eben psychische Belastungen teilweise Grundlage so der Arbeit dann teilweise gefährdet oder Grundlage der Produktion, da die Menschen halt Fehlzeiten haben oder nicht zur Arbeit können. Genau, also und am Ende auch nochmal betonen, dass es wichtig ist, dass irgendwie eigenverantwortliches, gesundheitsbewusstes Handeln des Einzelnen irgendwie wichtig wäre. Also es irgendwie wird irgendwie deutlich, dass die Gewerkschaften davon weit entfernt sind. Genau, da müsste es wahrscheinlich noch viel Bewegung geben.
Ich finde so den Take, so Psyche zu politisieren in den Kämpfen, die man schon so führt, an sich richtig. Ich bin halt, glaube ich, vielleicht noch nicht so krass überzeugt von der These, das könnte zum Beispiel voll gut in Gewerkschaften funktionieren. Ich finde, es lässt sich vielleicht ein bisschen besser, also oder ich finde es vielleicht ein bisschen spannender, sich anzuschauen, wo so psychisch und politisiert wird, beziehungsweise wo es schon real Teil von dem Kampf an sich war. Und das sehe ich vor allem zum Beispiel halt so in feministischen Debatten viel. Also zum Beispiel irgendwie bei der Frage irgendwie zur Care-Arbeit, aber auch bei einfach der Frage nach Emanzipation. Und zur Care-Arbeit lässt sich halt irgendwie sagen, ja, ist, glaube ich, relativ bekannte Diskussion irgendwie, weiß nicht, Flinterpersonen sind irgendwie, also üben viel mehr Care-Arbeit aus als Männer. Es kommt dazu, also es kommt zu dem ganzen normalen Stress, den wir gerade schon angesprochen haben, also zu Leistungsdruck und neoliberalen Leistungsansprüchen und sowas, noch dazu, dass du voll viel emotionale Arbeit leisten musst. Also zum Beispiel dir irgendwie die abends noch anhören musst von weiß nicht, deinem Mann oder deiner Familie oder wem auch immer, was für Probleme es bei denen bei der Arbeit gab oder sowas. Oder auch in Freundinnenschaften oder Gruppen, welcher Art auch immer, ist es, glaube ich, schon ein Phänomen, dass Flinterpersonen da eher so emotionale Arbeit leisten auch. Und dass das aber wiederum zu mehr psychischem Struggle führen kann.
Ja, ich glaube, im Feminismus wird das auch so mit dem Begriff der sogenannten Mental Load irgendwie behandelt, wo aufgezeigt wird, dass halt genau, oder wo gezeigt wird, dass Frauen oder Flinter halt in Haushalten oft irgendwie die Alltagsaufgaben organisieren müssen, also immer Ahnung haben müssen, was passiert, welche Termine irgendwie zum Beispiel die Kinder haben und dann auch, wenn zum Beispiel mal sich was verändert, immer auch immer für die Anpassung dann quasi zuständig sind. Also das ist, was gerade durch Corona nochmal krasser wurde, wo dann irgendwie dann mal zwischendurch Sachen wieder ausgefallen sind, Homeschooling war und dann das halt immer die Verantwortung bei der Frau oder bei der Flinterperson hing. Und also es gibt da auch den Begriff der Arbeitskraftmanagerin, also die quasi so die Arbeitskraft auch ihrer Kinder quasi managt oder auch also ne, die andere oder die Arbeitskraft des Mannes sowieso, also und dann halt dafür immer die ganze Zeit zuständig ist und dadurch halt natürlich auch super hohe psychische Belastung besteht, weil genau im Endeffekt die Frau immer für die Planung und Koordination des Alltags verantwortlich ist, auch wenn der Mann oder so mal mithilft oder so. Oder also ne, es ist immer die Verantwortung im Endeffekt oder den Überblick muss dann irgendwie die Frau oder die Person haben. Genau.
Mhm. Das ist eigentlich voll dieses Verfügbarkeitsding. Also klar, es gibt generell wenn du Lohnarbeit machst, hast du generell Stress und Leistungsdruck durch neoliberale Strukturen, aber Flinterpersonen müssen ja quasi 24/7 verfügbar sein und haben deswegen quasi diesen neoliberalen Leistungsdruck immer, also halt auf alle möglichen Ebenen deines Lebens bezogen hast du diesen Druck von dir selbst.
Du hast vorhin deinen Redebeitrag eingeleitet mit mein Vorschlag, dass die psychischen Kämpfe und die Kämpfe um die materiellen Bedingungen, die Psyche beeinflussen, halt zusammengeführt werden müssen. Hattest du geantwortet, dass das in feministischen Kämpfen bereits der Fall ist oder der Fall war? Genau, vielleicht magst du dazu irgendwie sagen, was du damit meintest?
Ja, klar. Ich komme darauf vor allem, weil ich mich so ein bisschen mit der zweiten Frauenbewegung auseinandergesetzt habe, als ich für diese Sendung recherchiert habe. Und zwar, in dieser zweiten Frauenbewegung ging es halt vor allem darum, von der Fremdbestimmung, vor allem auch sexuellen Fremdbestimmung wegzukommen und sich selbst zu emanzipieren. Und dafür mussten sich Flinterpersonen halt erstmal mit ihrem Selbst oder mit ihren auch psychischen oder emotionalen Problemen oder auch Wünschen auseinandersetzen. Und dafür gab es sogenannte Selbsterfahrungsgruppen, die sich auch viel an Psychoanalyse orientiert haben. Das heißt, man kann sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen, das waren Gruppen, wo Flinterpersonen darüber sprechen konnten, wie sie ihre Unterdrückung erfahren.
Würdest du sagen, dass diese Selbsterfahrungsgruppen explizit darauf ausgerichtet waren, also diese Selbstreflexion zu machen, um quasi eigene politische Praxis nach außen hin zu ermöglichen? Also, ne, weil wir vorhin so die Diskussion hatten es gibt so Selbsthilfegruppen, die irgendwie wichtig sind, irgendwie, ne, um so eigentlich zu reflektieren und dass es einem selbst besser geht. Aber oft eben die Schwierigkeit ist, das umzumünzen oder, was ist umzumünzen, aber das zu verbinden mit einer Praxis nach außen. Und weißt du irgendwas darüber, wie das damals in diesen Selbsterfahrungsgruppen war? Oder ob das so der Anspruch von denen war? Oder ob es auch vor allem so eine Form von Selbsthilfe war?
Nee, genau. Ich würde sagen, es war diese Politisierung des Privaten und des Emotionalen und Psychischen war notwendig für die politische Praxis. Und dann an sich, das Ziel war ja, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, also ein emanzipiertes Leben. Und dafür musst du dich ja erstmal mit deinem Selbst auseinandersetzen. Um das zu erreichen. Deswegen würde ich sagen, es war ein notwendiger Schritt dafür, für diese Bewegung.
Ich hätte noch einen kleinen Einwand. Also du meintest, dass die Selbsterfahrungsgruppen notwendig waren, um dann nach außen ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ich finde, es bricht nicht wirklich aus so diesem Individualisierungsproblem aus, ne? Was ja auch sozusagen bei Selbsthilfegruppen kann man das immer argumentieren, ne? Dass das irgendwie, dass die Verbesserung der psychischen Bedingungen notwendig ist, um Kämpfe nach außen zu führen. So, ne? Das passiert dann aber relativ unabhängig von den Kämpfen von außen. So, in dem Fall ist es ein bisschen stärker verknüpft mit den Kämpfen von außen, dadurch, dass halt eine konkrete Betroffenheit organisiert wird und nicht irgendwie allgemein Selbsthilfe stattfindet. Aber trotzdem finde ich es, glaube ich, eigentlich sinnvoller, wenn die konkrete Praxis und die Selbsthilfe noch mehr miteinander verknüpft sind. So, ne? Und gerade halt bei feministischen Fragen und diesem Individualisierungsproblem scheint es mir irgendwie notwendig, dass man halt so nicht nur darüber redet, sondern auch konkret umsetzt, wie können die Care-Tätigkeiten oder die Reproduktionsarbeit aus dem Privaten innerhalb der Familie, wo sozusagen die dann den Freiraum bietet für patriarchale Aneignung der weiblichen Arbeitskraft, wie kann diese Care-Arbeit aus dem Privaten rausgeholt werden und in irgendeiner Form kollektiviert werden. So, das wäre, glaube ich, irgendwie, also so ganz abstrakt, was irgendwie feministische Praxis in Bezug auf Care-Arbeit leisten möchte, könnte, sollte. Und genau, das wäre dann auch meiner Meinung nach das, was in so einer Gruppe mit adressiert sein müsste.
Ja, ich würde, ganz am Anfang hast du gesagt, dass die Selbsterfahrungsgruppen an sich dann doch mit Selbsthilfegruppen zu vergleichen sind, weil es irgendwie darum geht, so, dass es den Betroffenen besser geht. Aber da würde ich widersprechen. Ich glaube nicht, dass es in diesen Selbsterfahrungsgruppen darum ging, dass es den Flinterpersonen in dieser Gruppe besser ging, sondern es ging erstmal nicht darum, überhaupt diese Probleme anzusprechen und ihnen somit eine Relevanz zu geben, oder? Also so, dass du darüber sprichst oder es irgendwie aussprichst, um es halt zu politisieren im nächsten Schritt. Aber erstmal muss es ja als Problem anerkannt werden. Und ich glaube, vor allem dafür waren diese Selbsterfahrungsgruppen dran. Da. Und was bei Capri ja auch ein Ding war, dann diese Probleme auch gesamtgesellschaftlich zu betrachten, das war an diesen Selbsterfahrungsgruppen auf jeden Fall auch ein Ding. Und ich würde aber behaupten, weil bei Capri hatten wir ja gesagt, war das schon noch irgendwie, hat es Probleme geführt. Und ich kann mir vorstellen, dass es in diesen Selbsterfahrungsgruppen aber irgendwie leichter war, das gesamtgesellschaftlich zu beleuchten, weil die Probleme der Betroffenen ähnlicher waren.
Ja, was mir gerade auffällt, oder was vielleicht auch das Problem ist, wenn man sich die Aufgabe stellt, irgendwie psychische Belastung an sich zu politisieren oder so, das natürlich super facettenreich ist. Also, dass so verschiedenste Gründe dafür gibt. Also, wir haben jetzt irgendwie so ein bisschen Arbeit, so flexibilisierte Arbeit, prekäre Arbeit vielleicht darüber gesprochen und über so über die feministische Perspektive, aber genau, irgendwie ist es schwer dann, glaube ich, dann dafür so quasi eine Lösung zu finden, weil es gibt noch so viele andere Ursachen oder irgendwie Facetten, also wie zum Beispiel die verschiedenen Krisen, die irgendwie, oder die Dauerkrise eigentlich, die gesellschaftliche Dauerkrise so irgendwie, die also in Form von vielleicht erst so Finanzkrise, später dann so die Klimakrise, Corona-Krise, jetzt Krieg, also was alles da irgendwie mit reinspielt. Genau, deswegen finde ich es irgendwie, genau, es ist irgendwie, glaube ich, sehr, sehr schwer, da so eine kohärente Strategie zu finden und man vielleicht dieses innerhalb von Kämpfen vielleicht das noch mehr mitdenkt oder mitkämpft quasi und immer, also diese Dimension mitdenkt eher. Genau, was auch nochmal zum Beispiel eine Sache ist, auf die ich hinweisen wollte, wäre auch so aus so der queer-feministischen Richtung so Kämpfe um so vermeintliche Krankheitsbilder, der zum Beispiel Geschlechtsidentitätsstörung, die es irgendwie vorher gab, wo es Kampagnen gegen gab, also dass da, glaube ich, auch nochmal so Ansatzpunkte sind für so eine Politisierung oder für Kämpfe um so die Einordnung von krank und gesund und so. Also ja, das wird mir gerade, glaube ich, so ein bisschen deutlich, dass das irgendwie sehr, ja, sehr facettenreich einfach ist.
Ja, zumindest minimale Abweichung von dem, was du gesagt hast, finde ich schon nicht nur wichtig, sozusagen die psychische Dimension von Kämpfen halt mitzudenken, wie du das formuliert hast, sondern das wirklich konkret zu organisieren, dass diese Sachen einen Raum bekommen. Weil das, also das wäre jetzt der Analogieschluss gilt für quasi alle Kämpfe, aber was ich vorhin in Bezug auf die Arbeit meinte, ich glaube, es ist schon wichtig, die psychischen Probleme überhaupt nachvollziehen zu können an der Basis, nicht nur auf so einer Ebene, dass man halt dadurch halt Solidaritätserfahrungen mit seinen GenossInnen macht und dass die Kampfbedingungen verbessert und sich einfach angenehmer anfühlt, sondern auch, dass darüber überhaupt erst richtig klar werden kann, was die wirklich sinnvollsten Priorisierungen oder sonstigen strategischen Entscheidungen innerhalb der Kämpfe, die man führen will, sind. So, ne? Also zum Beispiel bei der Frage von Arbeit und Psyche halte ich irgendwie für notwendig, dass man über die psychischen Auswirkungen von Arbeit mit KollegInnen spricht und ne, nicht nur so das einfach mal so nebenher tut, sondern das irgendwie organisiert in gewerkschaftlichen oder proto-gewerkschaftlichen Zusammenhängen stattfindet. Um sich dann zu überlegen, okay, wie wird daraus eine sinnvolle Praxis so, ne? Und eben nicht nur, okay, gut, ne, wir brauchen ein bisschen mehr Lohn und wir brauchen ein bisschen weniger Arbeitszeit, sondern die Frage nach, wie muss sich Arbeit verändern, halt irgendwie qualitative sind, die man nur durch halt die eigene Erfahrung und den Austausch über eigene Erfahrung wirklich sinnvoll nachvollziehen kann. Und deswegen glaube ich, dass es halt nicht nur eine Frage von Mitdenken ist, sondern das konkret in Organisierungen mit einzubeziehen.
Okay, damit wären wir tatsächlich auch schon am Ende dieser Sendung. Wir senden hier immer noch im FSK auf 93.0 und vielleicht nochmal der Hinweis an diejenigen, die diese Sendung als Podcast hören. Die Musik, die wir hier im Radio mal zwischendurch spielen, findet ihr als Playlist in der Beschreibung des Podcasts. Und wir würden auch jetzt nochmal zum Ende raus ein paar Songs spielen und fangen an mit The Ooze von King Cruel. Viel Spaß damit.